Montagabend im Ersten. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Jeder kennt einen, der einen kennt, den es erwischt hat, trotz der zweiten Impfung. Siehste, sagen die einen. Na und, sagen die anderen, und sie fügen dann noch hinzu, wo stünden wir bitte ohne Impfung? Man muss wohl kein Hellseher sein, um zu ahnen, welche Diskussionen da beim Familientreffen zu Weihnachten drohen. Wir fragen, 2G unterm Christbaum, wie wird aus dieser Weihnacht noch ein Fest? Soll man noch rasch die Kinder impfen? Darf man, sollte man sich die Freiheit nehmen, ungeimpfte Verwandte und Freunde auszuladen? Und was ist eigentlich nach den Feiertagen mit Omikron? Hart aber fair mit diesen Gästen.
Professor Carsten Watzel. Der Immunologe sagt, Omikron ist hoch ansteckend und kann uns nicht nur den Januar, sondern auch das Frühjahr versauen. Und die Impfung, die schützt zwar weniger vor einer Infektion, dafür aber vor schweren Verläufen. Charlotte Würdig. Die Moderatorin und ihre zwei Kinder waren vor kurzem an Corona erkrankt. Sie sagt, ich hatte Glück, ich war schon doppelt geimpft. Aber die Unsicherheit und die Angst um die Kinder, wenn es losgeht, das vergisst man nicht. Michael Müller. Der regierende Bürgermeister von Berlin sagt, es sind zu viele Menschen, die die Impfangebote nicht annehmen, obwohl sie es tun könnten. Das hat auch mit Egoismus und Gleichgültigkeit zu tun. Professorin Monika Sieverding. Die Gesundheitspsychologin warnt, mit einer Impfpflicht zu drohen, bevor alle anderen Mittel ausgeschöpft sind, kann zu noch mehr Trotz und Widerstand führen. Das ist kontraproduktiv. Hermann Hutter. Der Einzelhändler sagt, mit 2G im Handel hat die Politik alles auf uns abgewälzt. Wir müssen die Kunden kontrollieren, unsere Mitarbeiter testen, nervige Diskussionen führen. Und wofür? Dass immer weniger Menschen zum Weihnachtseinkauf kommen.
Das ist unsere Runde für heute Abend. Nur mal so nebenbei, weiß eigentlich jemand, ob das Christkind geimpft ist? Weihnachten unter Corona-Bedingungen, dafür wird es wohl in diesem Jahr auch wieder Regeln geben. Und das könnte schwierig werden.
Eine Familie möchte Weihnachten feiern wie immer. Zu Hause mit Oma und Opa, mit Onkel und Tante. Das Problem, das 15-jährige Kind der Familie ist nicht geimpft. Sollten die aktuellen Regeln Weihnachten noch gelten, wäre so ein Fest verboten. Denn ein Ungeimpfter darf sich höchstens mit zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Einige unserer Zuschauer finden diese Regelung übertrieben.
Ich feiere mit meiner Familie, wie immer. Wir lassen uns nichts verbieten. Wir sind eine gute Mischung von Ungeimpften und Geimpften. Wir kratzen uns nicht die Augen aus, deswegen.
Impfstatus spielt bei mir sowas von keine Rolle. Es interessiert mich nicht. Für jeden meiner Bekannten, Freunde und Familie steht die Tür offen.
Viele Menschen sind offenbar müde von all den Regeln. Eine aktuelle Studie zeigt, 47% der Menschen in Deutschland können sich vorstellen, an Weihnachten Corona-Regeln zu brechen.
Herr Müller, fast jedem zweiten Befragten ist es nach dieser Studie der Bundeswehr-Uni ziemlich egal, was der Staat an Weihnachten für Corona-Regeln erlässt. Was sagt Ihnen das?
Wir wissen, dass wir an Grenzen kommen, natürlich mit Regeln, auch wo es dann sehr in den privaten Bereich geht. So war es die ganzen vergangenen anderthalb Jahre ja auch. Aber wir wissen eben auch, dass sehr viele Menschen es nach wie vor als Richtschnur nehmen für das eigene Handeln und ein Problembewusstsein ja auch nochmal geschärft wird. Und genau darum geht es. Es geht darum, nochmal deutlich zu machen, jeder Kontakt mit Ungeimpften ist gefährlich für sehr viele andere. Und deswegen müssen wir besonnen in diese Weihnachtstage gehen. Das war uns wichtig, das zu vermitteln. Und wie gesagt, wir sehen auch bei dieser Umfrage, dass ja nach wie vor auch sehr viele Menschen sagen, sie wollen sich auch sehr strikt daran halten.
Ich habe das in der Begrüßung ja ein bisschen flapsig gesagt. Was macht man denn mit dem ungeimpften Onkel? Was würden Sie denn da raten? Was ist sozusagen der Hinweis, den Sie mit diesen Regeln geben wollen?
Ja, naja, natürlich geht es ja vor allen Dingen darum, nun den Onkel vielleicht ja doch noch zu überzeugen, dass er sich impfen lässt. Denn auch das darf man ja nicht vergessen. Wir haben jetzt ein knappes Jahr Erfahrung. Und dass natürlich zu Beginn der gesamten Impfkampagne es viele Fragen gegeben hat, viele Unsicherheiten, dass der Onkel, den Sie ansprechen, auch wissen wollte, wie wird der Impfstoff wirken und was hat er möglicherweise für Nebenwirkungen. Das ist alles legitim. Nach einem Jahr haben wir hunderte Millionen Impfdosen verimpft an die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen weltweit. Und wir können dem Onkel heute sagen, bitte schütze doch dich und damit auch die ganze Familie. Und insofern ist es richtig. Die Regeln, die wir jetzt haben, sind natürlich auch ein gewisser Druck, der erzeugt wird, egal ob im öffentlichen Leben oder auch im privaten Leben, denn wir müssen für einen umfangreichen Schutz die Impfquote nach wie vor erhöhen.
Und wenn der Onkel oder die Tante, ist ja nicht unbedingt der bessere Mensch, wenn die sagen, nein, ich bleibe dabei, denn die, die sich bis jetzt nicht impfen ließen, sind offenbar schwer zu erreichen. Wie würden Sie es denn machen? Ausladen?
Ja, also bei mir ist es ganz klar, wir feiern, nun gut, wir feiern es auch in einem kleinen Kreis, so wie die letzten Jahre auch unabhängig von Corona, aber es ist ganz klar, ich habe auch jetzt in einem Freundeskreis zum Advent einen Kaffee gemacht und das war für mich ganz klar, bei mir gilt die 2G-Regel. Und das vermittle ich auch ganz eindeutig.
Sie fragen
natürlich. Ja, natürlich frage ich das und selbstverständlich spielt das im Freundes- und Familienkreis ja auch eine Rolle. Wir wissen doch auch voneinander, wer geimpft ist und wer nicht. Und insofern war für mich ganz klar, jemand, der nicht geimpft ist, wird zu diesem Kaffeetrinken nicht kommen können.
Aber bei Müllers an der Haustür lassen sich dann auch einen Ausweis zeigen?
Naja, also Herr Platzberg, wir wissen, worum es geht. Und es geht nicht darum, vor jeder Haustür einen Polizisten zu stellen. Und es geht auch nicht um einen Ausschluss von Familienangehörigen aus jedem privaten Kontakt. Worum es geht in der Regel, die wir auf Bundesebene beschlossen haben, ist größere Kontakte, also Gruppen, die zusammenkommen, 10, 15 Menschen mit Ungeimpften zu verhindern, weil eben ein Kontakt zwischen 15 Menschen und einem Ungeimpften bedeutet, für 15 wird es wirklich riskant. Mhm. Und dieses Risiko können wir nicht mehr eingehen.
Frau Würdig, Sie haben zusammen mit Ihren beiden Söhnen, 5 und 8 Jahre alt, gerade eine Corona-Infektion durchgemacht. Sie waren geimpft, Ihre Kinder natürlich nicht. Hat diese Ansteckung und dann die Krankheit, die Sie zu dritt durchgemacht haben. Hat die Ihre Einschätzung verändert, was alles geht für Sie an Weihnachten und was nicht?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass das schon erstmal ein Schock war, dass wir alle drei positiv sind, besonders ich, dann auch als Doppelgeimpfter. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu viel auf die Impfung ausgeruht, im Sinne von, dass ich dachte, jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt bin ich safe, jetzt geht das alles. Dann war das klar, dass wir jetzt 14 Tage Quarantäne haben, zu dritt zu Hause. Kann auch ganz
sportlich
werden. Ja, das war recht sportlich. Das Ganze drumherum war aber nicht das, was mich dann im Endeffekt tatsächlich schockiert hat oder traurig auch gemacht hat, sondern in der Zeit war es einfach so, dass ich mich auch wahnsinnig allein gefühlt habe, weil es einfach keine richtige Anleitung gibt. Ich bin alleinerziehend, wir waren zu dritt. Mein Verlauf war am Anfang relativ mild und dann wurde es immer schlimmer. Und da habe ich mir natürlich als Mama schon Gedanken gemacht, was mache ich jetzt, wenn ich ins Krankenhaus muss. Mhm. Und da habe ich gedacht, jetzt recherchiere ich schon mal ein bisschen, weil falls es hart auf hart kommt, dann ist das nicht angebracht. Und dann rief ich beim Gesundheitsamt an, ich habe gegoogelt, alles Mögliche gemacht und es gab halt einfach keine klare Anweisung, was ich zu tun habe, was ist mit den Kindern. Beim Gesundheitsamt wurde mir gesagt, ja, das müssen wir dann von Fall zu Fall sehen. Ist jetzt auch nicht so beruhigend in dem Moment. Fakt ist einfach, dass ich gesagt habe, die sind 5 und 8, die können nicht alleine zu Hause bleiben, wenn ich nachts ins Krankenhaus muss. Und das war die Erkenntnis, die ich danach hatte, dass ich dachte, warum sind wir hier so schlecht aufgestellt? Warum gibt es nicht, die meisten von uns haben doch eine Corona-App, gehe ich davon aus. Und warum gibt es da keine Hotline, die ich anrufen kann in diesem Fall? Weil das ist das, was mich wirklich oder was mir auch Angst gemacht hat in der Zeit.
Wir haben uns daran gewöhnt in solchen Sendungen, dass man Fragen stellt und nicht gleich eine Antwort bekommt, weil die Zuständigkeiten auch sehr unterschiedlich sind in diesem Land. Das haben wir auch gelernt. Haben Sie bei Ihren Jungs, haben Sie da Angst auch gesehen? Die hatten ja auch Symptome, nehme ich an, dass die Mama nicht mehr funktioniert.
Ja, also es war am Anfang schon so, dass die Jungs haben zuerst die Symptome bekommen. Die haben Übelkeit verspürt und Fieber. Und dann dachte ich als Mama erstmal so, naja, dann haben sie halt eine Magen-Darm-Grippe, geht auch gerade rum. Aber dadurch, dass sie ja sowieso getestet werden müssen für Schule und Kita, war es dann sehr klar, das ist keine Magen-Darm-Grippe oder vielleicht auch zusätzlich eine. Aber dass das halt Corona ist. Und da war es für mich als Mama erstmal schon hart zu sehen, wie flach die liegen. Nicht, weil ich diese Symptome nicht kenne, sondern weil ich nicht weiß, wie sie weitergehen und was jetzt funktioniert. Bei der Grippe ist es klar, kommt, geht oder kommt, bleibt und geht 3 Tage. Hier war ich sehr verunsichert. Und als es mir dann schlechter ging, habe ich schon gemerkt, dass sogar diese beiden kleinen Seelen natürlich auch gemerkt haben, okay, jetzt müssen wir Mama ein bisschen mehr unterstützen.
Sind Sie drei jetzt wieder vollständig gesund?
Ja, also die Jungs sind auf jeden Fall gesund. Die beschweren sich nicht. Das ging auch sehr schnell dann wieder besser. Aber ich merke schon tatsächlich auch, dass ich so eine Langzeit kann ich ja noch nicht sagen, aber das ist noch nicht ganz vorbei. Ich habe das Gefühl, mein Körper arbeitet noch.
Nochmal zur Eingangsfrage. Haben Sie jetzt aus Ihrer Erfahrung Schlüsse gezogen, wie Sie mit Weihnachten umgehen? Mit Großeltern, mit Freunden?
Also wir halten es eigentlich auch sowieso in den letzten Jahren so, dass wir eher kleiner feiern. Und dadurch, dass mein Umkreis komplett durchgeimpft ist, muss ich glücklicherweise diese Frage nicht stellen. Ich gehe aber schon mit Herrn Müller, dass ich sage, wenn jemand nicht geimpft wäre, wäre es für mich schwierig, ihn reinzulassen, einfach weil ich die Verantwortung nicht übernehmen möchte.
Mhm. Frau Professor Sieverding, nach fast 2 Jahren Pandemie, nehmen da die Menschen für sich in Anspruch, eher wieder selbst entscheiden zu können, egal was der Staat so vorschreibt, wie sie denn feiern? Wir haben ja eher gehört, viele machen es ja auch freiwillig vorsichtig, aber andere sagen auch, da ist jetzt Schluss. Unter Weihnachtsbaum mache ich es mir selbst, die Regel.
Also alles, was ich weiß, ist, dass die ganz große Mehrheit sich geradezu vorbildlich verhält. Und es ist eine kleine Minderheit, die sich über die Regeln hinwegsetzt. Alle Regeln, die aufgestellt werden, werden auch nicht von allen befolgt. Es gibt immer Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und diese Studie, die da jetzt überall zitiert wird, diese Studie aus der Bundeswehr, ich habe sie mir dann angeguckt, das nennt sich Weihnachtsstudie. Und die Studie wird seit 4 Jahren durchgeführt und da werden dann so Sachen gefragt, was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Was war Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk? Was werden Sie zu Weihnachten essen? Und da ist ganz klar, was gemeint ist und die Leute geben eine klare Antwort. Also die Hälfte der Leute weiß noch nicht, was sie Weihnachten isst, die andere Hälfte weiß es. 82% werden Fleisch essen, 10% Fisch und 8% vegan. Und da stellen sich alle das Gleiche unter der Frage vor. Ja? Und dann ist die Arbeitsgruppe letztes Jahr auf die Idee gekommen und gesagt, ja, jetzt haben wir ja Corona, jetzt stellen wir dazu auch mal eine Frage. Und ich habe jetzt extra so einen Spickzettel mitgebracht, damit ich die Frage wortwörtlich vorlesen kann. Hand aufs Herz, würden Sie sich an Weihnachten über Corona-bedingte Verbote zumindest teilweise hinwegsetzen? Ja, welche Verbote denn eigentlich? Ja, also wenn ich jetzt so eine Studie machen würde, dann würde ich als erstes fragen, welche Verbote kennen Sie überhaupt? Ich müsste dann jetzt schon gestehen, dass ich die Verbote, die in Baden-Württemberg zurzeit gelten, nicht kenne. Ja? Dann würde ich die also abfragen, welche kennen Sie denn? Dann würde ich einzeln fragen, wie sinnvoll halten Sie diese Verbote? Und dann halten Sie sich, werden Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit werden Sie sich vollkommen strikt oder weniger strikt an dieses Verbot halten? Aber so hat sich jetzt jeder irgendwas vorgestellt unter dieser Frage und irgendeine Antwort gegeben. Das heißt, man kann sich das dann angucken, was sie geantwortet haben, aber man kann es nicht interpretieren. Man weiß nicht, was das bedeutet. Eine andere Studie hat das gefragt, heißt, Hand aufs Herz, welche Verkehrsregeln beachten Sie manchmal nicht? Mhm. Mehr als 70%
Ihre Botschaft? Ist es ja sehr interessant, wenn man mit Ihrer Anleitung auch mal Studien zu lesen lernt?
Ja, man muss es sich im Original angucken. Mhm. Wenn man
was hört, ist denn die Schlussfolgerung?
Dass Bundeswehrstudie, Weihnachtsstudie, dann googelt man das, dann kann man sich den
Folien... Das ist ja ein seriöser Absender. Ich habe es verstanden, Frau Sieverding. Ja. Aber was ist denn der Schluss daraus, nämlich dass die Menschen doch weniger in Opposition sind und sich mehr an Regeln halten? Das ist Ihre Vermutung.
Kann man aufgrund dieser Frage überhaupt gar nicht beantworten. Mhm. Ich habe nur als Beispiel gesagt, Hand aufs Herz, welche Verkehrsregeln beachten Sie manchmal nicht? 70% und mehr der Befragten sagen, ich beachte nicht immer alle Verkehrsregeln.
Herr Müller, Herr Müller, ich ziehe meine Einstiegsfrage zurück mit den 47%. Scheint wissenschaftlich nicht valide zu sein.
Also diese Frage nicht. Also die Frage, was die essen, ist sehr valide. 82% Fleisch.
Aber zeigt sich genau das, diese große Unsicherheit in der Gesellschaft herrscht. Also das ist, alle sind verunsichert. Und ich glaube auch tatsächlich, dass gerade...
Ja, auch, aber man könnte ganz konkret fragen. Also man könnte ganz konkret fragen, welche Verbote kennen Sie eigentlich? Und dann würden viele sagen, oh, was gelten denn jetzt gerade für Verbote? Ich weiß es gar nicht so genau.
Da können wir Herrn Hutter fragen, der lebt nämlich halb in Bayern und halb in Baden-Württemberg mit seinen
Geschäften.
Kennen
Sie die Verbote?
Ja, es ist schwierig. Die Südwestpresse hat zum Beispiel immer in der Zeitung, was gilt in Bayern, was gilt in Baden-Württemberg. Ja? Und wir haben, glaube ich, das Problem in dieser Krise, dass der Staat es nicht geschafft hat, den Leuten transparent rüberzubringen, auf was es ankommt. Ja. Wir haben einen Wirrwarr an Regeln, an Sachen, Warnstufe, Alarmstufe, es versteht keiner mehr. Und das ist das Problem und damit können wir die Leute nicht mitnehmen. Wir müssen ja eines schaffen bei Impfen und überall, wir müssen die Menschen mitnehmen. Wir müssen sie mit ins Boot bringen und müssen schauen, dass dieses Land gemeinsam gegen diesen quasi gefährlichen Gegner irgendwie bestehen kann. Und das funktioniert nur, wenn von oben raus Transparenz kommt.
Ist das nicht so eine Sehnsucht von oben raus für ganz Deutschland? Also schon in Berlin gibt es ganz unterschiedliche Stadtbezirke und wir haben ganz unterschiedliche Inzidenzien in Schleswig-Holstein. Ein Paradies im Vergleich zu Bayern und Baden-Württemberg, da ist es schwierig mit der Einheit.
Ich glaube, es geht gar nicht so um die Einheit tatsächlich. Es geht auch viel mehr darum, dass man verständlich sprechen muss, dass man die Leute abholt, wie Sie auch gerade sagen, dass die Leute es verstehen, was von einem verlangt wird, was gerade passiert.
Vielleicht ist die Pandemie auch ein Aufruf.
Aber es hat doch viel funktioniert, wenn ich das nochmal sagen darf. Wir haben doch gemeinsam viel gelernt und man sieht doch auch immer die positiven Ergebnisse. Wir wissen, dass die Maske schützt. Wir wissen, dass Abstand schützt. Wir wissen, dass es keinen Sinn macht, in großen Gruppen zu feiern. Und wenn dann neue Maßnahmen beschlossen werden oder alte Maßnahmen wieder neu beschlossen werden, sehen wir doch sofort auch die Erfolge. In Berlin hatte ich vor einer Woche noch eine 350er Inzidenz und jetzt eine 300er. Das heißt, die Menschen nehmen diese Regeln auch an und befolgen sie, weil sie doch die Erfahrung auch gemacht haben, dass es schützt. Und insofern wehre ich mich immer dagegen, dass gesagt wird, die Politik muss 1:1 jede Regel ab morgen durchsetzen. Nein, wir miteinander wissen, wie wir inzwischen mit der Pandemie gut umgehen können und haben so viel gelernt, dass wir auch über die Weihnachtstage wieder die Dinge so befolgen können, dass wir auch wieder optimistisch in das nächste Jahr starten können, weil die Zahlen runtergehen, weil wir keine Überlastung im Krankenhauswesen haben. Aber es kommt eben nicht von alleine. Es kommt nicht alleine durch einen politischen Beschluss. Es kommt nicht alleine durch einen Virologen, der ein Interview gibt, sondern es kommt nur durch unser gemeinsames Verhalten dazu.
Dann ist es doch ganz konkret, vielleicht müssen wir tatsächlich ein Volk von Selbstexperten auch werden mit der Frage, welcher Virologe oder Immunologe, Professor Carsten Watzel ist Immunologe, hat welchen Rat parat? Was wäre Ihr Rat denn konkret für ein sicheres Weihnachten? Großeltern geboostert, Eltern mindestens zweimal geimpft, Kinder getestet. Wäre das ein Paket, wo man sagt, da kann ich eine Familie mit 3 Generationen unter einen Weihnachtsbaum kriegen?
Sicherlich, weil man muss ja auch, wir haben ja gerade über Regeln geredet. Ich glaube, das, was hilft, ist natürlich, wenn man versteht, was diese Regeln eigentlich beinhalten, also warum man diese Regeln aufgestellt hat. Das ist natürlich einfacher, wenn man so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund hat. Für den Rest muss man es wirklich ganz klar erklären. Also die Älteren haben das höchste Risiko, von daher sollten die Großeltern idealerweise jetzt schon geboostert sein. Dann ist für sie zumindest das Risiko schon mal deutlich verringert, zumindest aktuell mit Delta. Wenn die Eltern dann noch geimpft sind, die Impfung noch nicht allzu lange her ist, oder vielleicht auch schon geboostert sind, ist das natürlich noch sicherer. Und dann bei den Kindern, ja, wenn sie sich nicht impfen kann oder noch nicht geimpft sind, wenigstens, dass ich sie dann teste und besser geht's dann nicht mehr, muss man ganz klar sagen.
Mhm. Herr Hutter, ich frage Sie mal nicht als Unternehmer. Sie haben, ich habe es ja eben gesagt, schon mehrere Geschäfte, teilweise in Baden-Württemberg, teilweise in Bayern. Ich frage Sie als Familienvater, Sie haben 2 erwachsene Kinder, wie gehen Sie es Weihnachten an?
Ja, also wir passen natürlich auf, alle sind geimpft, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, Weihnachten...
Was heißt denn, wir passen auf?
Ja, wir haben letztes Jahr uns getestet, bevor wir Weihnachten gefeiert haben und man hat einen gewissen Abstand. Und ich denke, wir müssen alle
sagen, Weihnachten ist ein wichtiges Fest in unserer Gesellschaft. Das wird die Psychologin sagen. Wir brauchen Rituale, wir brauchen Haltepunkte in unserem Leben. Und ich habe gestern gelesen, der Herr Gauck hat in einem schönen Interview gesagt, man muss sich nicht schämen, dass man Weihnachten feiern kann. Ja? Und wir kommen irgendwo an den Punkt dahin, wo man irgendwo unter Druck gesetzt wird, wenn jemand schön Weihnachten feiern will auf der einen Seite. Aber ich denke, wir bekommen es hin. Nur wir brauchen klare Botschaften, wie es funktionieren soll und wie man Weihnachten miteinander gut feiern kann. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass gerade in diesen Zeiten die Menschen miteinander diskutieren, reden und auch miteinander Zeit verbringen. Und das ist wesentlich.
Vor Weihnachten kommt die Vorweihnachtszeit. Das ist die Zeit, wo Sie wirtschaftlich nochmal reinholen können, was im Jahr vielleicht nicht möglich war, auch durch Corona. Die 2G-Regel, das hören wir von allen möglichen Einzelhändlern, die trifft die Branche wirklich hart. Und wenn man sich das mal anguckt hier, lange Schlangen vor den Geschäften, an den Eingängen werden wahlweise die Impfausweise oder die QR-Codes im Handy kontrolliert. Und natürlich braucht man Personal dafür, das fehlt oft. Und dann werden andere Zugänge einfach zugesperrt. Weihnachtseinkauf 2021. Wie organisieren Sie, Herr Hutter, Ihre Kontrollen?
Also wir haben natürlich diese Kontrollen, so wie sie vorgeschrieben sind, vorne am Eingang. Es ist aber ganz schwer. Ich habe heute hier in Köln ein Geschäft gesehen, da sind 3 Mitarbeiter da und 1,5 stehen vorne am Eingang und müssen quasi dann gucken. Dann haben wir ein Problem. Es gibt viele ältere Menschen, die haben keinen Computer, kein Handy vielleicht und sollen über die App dann dokumentieren, dass sie quasi geimpft sind. Und das kostet alles immens Geld. Und das schadet natürlich dem Handel. Und wir können euch feststellen, dass in den letzten 2-3 Wochen, seitdem die 2G-Regel da ist, dass natürlich die Umsätze und vor allem auch die Frequenzen um 30-40% in Innenstädten zurückgegangen sind. Ich war heute hier und habe gesehen, da war früher viel mehr los in Köln. Und jetzt natürlich fehlen die Menschen. Und das ist für den Handel zum zweiten Mal hintereinander, das muss man sagen, eine irre Belastung. Wir haben voriges Jahr am 15. Dezember schließen müssen, in der wichtigsten Phase des Jahres. Und man muss im Gegenzug sagen, der Handel ist sicher. Das RKI und alle sagen, dass quasi im Handel einkaufen kein Problem ist. Alle haben Abstand, alle haben Masken und der Handel ist aber der Leidtragende. Und wir sind auch irgendwo, und da muss ich noch ein bisschen doch einen Vorwurf an die Politik machen, wir sind ein bisschen verdonnert worden, die Polizei zu spielen. In Bayern habe ich neulich ein Schreiben gesehen, wo dann die Ministerialdirigentin im Gesundheitsministerium schreibt quasi, also strafbewehrt ist nur, wenn die Kontrolle fehlt, also sprich der Händler wird bestraft, derjenige, der gegen die 2G-Regel als quasi Ungeimpfter verstößt, der wird nicht bestraft. Und wir müssen uns Beschimpfungen anhören und wir müssen das Ganze ausbaden und das macht nicht unbedingt sehr viel Spaß. Es demotiviert die Mitarbeiter. Auch im Lebensmittelhandel, der kein 2G hat, die müssen kämpfen, dass die Versorgungssicherheit da ist. Wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben Schlangen vor den Läden und das wird auch wieder die Psychologin bestätigen. Die Mitarbeiter machen einen tollen Job. Die müssen alle arbeiten und haben wirklich viel zu tun und müssen sich dann
zusätzlich entwickeln. Wenn Sie jetzt noch Ordnungspolizei spielen müssen, wird es natürlich schwierig. Haben Sie auch an der Tür Stress mit Menschen, die nicht geimpft sind, oder kommen die erst gar nicht?
Ja, die gibt es natürlich auch und die versuchen natürlich reinzukommen mit irgendwelchen Tricks. Manche sind nett, die haben vielleicht zufällig jetzt wirklich auch keinen Pass dabei. Es gibt aber auch Leute, die wollen aggressiv rein und das muss alles das Personal abfedern. Und eigentlich ist es eine hoheitliche Aufgabe und nicht die Aufgabe des Handels, die Gesetze zu verfolgen.
Ich weiß, Herr Müller, Sie sind nicht der regierende König von Bayern, sondern der noch regierende Bürgermeister von Berlin. Ja. Ist das wirklich fair, einfach zu sagen, ihr müsst es kontrollieren, spielt ihr mal das Ordnungsamt und damit ihr das auch wirklich macht, drohen wirklich massive Strafen? Ist das fair?
Man kann auch gar nicht wegdiskutieren, dass das eine Riesenbelastung für den Handel ist. Aber ich höre es natürlich genauso auch von den Gastronomen und Hoteliers, von den Sportclubs bis hin zu den Jugendmannschaften. Oder wir haben eben diskutiert über Einschränkungen im privaten Bereich. Ich höre es von der Kultur, die sagt, Mensch, ihr schränkt uns ein bei unseren Veranstaltungen. Und insofern wird doch deutlich, wenn wir das mal nebeneinander legen. Ja, es stimmt. Es ist für jeden und jede von uns eine Zeit voller Einschränkungen und Beschränkungen. Aber es ist nicht so, dass hier einseitig eine Gruppe herausgegriffen und belastet wird, sondern wir gemeinsam müssen die Kontakte reduzieren. Und sie finden statt im Einzelhandel, sie finden statt in der Kultur, sie finden statt im Sport. Und mir sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ihr müsst alles tun, um das zu verhindern, dass es in großen Gruppen neue Infektionsketten gibt. Und wenn das so ist, dann kann ich auch einen Bereich wie den Einzelhandel, wo es auch in Shopping-Malls, es sind ja nicht nur die kleinen Einzelhandelsgeschäfte, es sind riesige Shopping-Malls und Kaufhäuser ja auch, wo es viele Kontaktmöglichkeiten gibt, dann muss ich auch in solchen Bereichen einschränken. Natürlich auch, wenn es weh tut. Auch in Berlin spielt Tourismus und Shopping eine große Rolle. Sie können mir das glauben, Weihnachtsshopping. Was da wirtschaftlich kaputt geht für die Stadt, ist zum Heulen teilweise. Aber in der Abwägung zum Gesundheitsschutz, sage ich auch als regierender Bürgermeister, habe ich das bewusst auch so mitentschieden und trage es auch so.
Die Frage ist ja tatsächlich, was ist eine medizinische Notwendigkeit? Sie sagen auch, es gibt Ansteckungen, trotz Maske auch in Geschäften, in Einzelhandelsgeschäften. Und was ist erwünschter Druck auf die Letzten, die sich nicht haben impfen lassen? Die sagen, okay, wenn ich nirgendwo mehr reinkomme, dann hole ich mir halt den Pieks. Herr Professor Watzel, trauen Sie sich zu, das zu entweder zu widerlegen oder zu bestätigen, was Herr Hutter sagt, mit Maske im Einzelhandel, das ist nicht der Hotspot, das ist nicht das, was bei Feiern und Essen im Restaurant passiert?
Ja, es geht ja allgemein, wie wir auch gerade gehört haben, um die Kontaktreduzierung. Und dann geht es einfach um die Ansteckung. Und da muss man unterscheiden, wenn sich halt ein Ungeimpfter ansteckt, der ist halt gar nicht geschützt. Und der hat immer noch ein sehr hohes Risiko für einen schweren Verlauf. Und wir machen ja nicht diese Einschränkungen, um einfach die Inzidenzen zu senken, sondern wir machen sie ja, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Und da muss man ganz klar unterscheiden. Es macht einen Unterschied, ob sich jemand ansteckt, der zweimal geimpft war, oder jemand, der sich ansteckt, der noch gar nicht geimpft ist. Weil das Risiko, schwer zu erkranken, ist einfach ungleich höher bei demjenigen, der gar nicht geimpft ist. Und dann ist einfach die Lösung, die Leute, die dieses hohe Risiko tragen, von solchen Risikobegegnungen auszuschließen. Sprich, dann dürfen die halt nicht mehr in den Einzelhandel, dann dürfen die halt nicht mehr bei den großen Veranstaltungen mitmachen. Natürlich wird sich das ins Private verlagern, aber bevor wir jetzt da noch reinregieren müssten, ist das halt so das Beste, was wir im Moment machen können.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist es ein bisschen wie eine Schrotladung, die sinnvoll ist, aber ein paar Kugeln landen halt auch im Einzelhandel, wo es vielleicht nicht so brenzlig ist.
Also als Immunologe traue ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zu genau zu beurteilen, welche Maßnahme wirklich ideal ist. Ich kann Ihnen einfach nur sagen, dass man ohne Impfschutz dieses höhere Risiko der schweren Erkrankung hat. Und das kann ich auch nicht wegtesten. Und von daher macht es natürlich Sinn, von 3G auf 2G zu gehen. Weil nur weil der Ungeimpfte jetzt einen Test hat, macht es ja nicht weniger wahrscheinlich, dass der sich anstecken kann und schwer erkrankt und im Krankenhaus landet. Ja, und deshalb, das ist wirklich die Begründung für 2G, dass man letztendlich die Ungeimpften vor sich selber schützen muss.
Aber die Corona-Warn-App sagt zum Beispiel, dass 1% der Kontakte, die angezeigt werden, nur im Handel passieren. 50% passieren in Diskotheken, Gastronomie und so weiter. Das heißt, 1% bei Millionen Kontakten, das ist fast vernachlässigbar. Ja? Und ich sehe es auch, die Beschäftigten im Einzelhandel sind nicht signifikant höher krank oder haben eine höhere Krankheitsquote. Nein, das ist nicht der Fall. Und aber der volkswirtschaftliche Schaden, der angerichtet wird durch diese Maßnahmen, der ist immens. Und da wünschen wir uns mehr Verständnis. Und wir haben auch Hilfen, aber die Hilfen reichen nicht aus. Der große Knall war vor 1-2 Jahren, wo es hieß, mit der Bazooka, da wird den Leuten geholfen. Aber die meisten Firmen haben nur ca. 50% ihres Schadens erstattet bekommen. Ja? Und viele Firmen sind kaputt. Es sind viele junge, kleine Start-ups, die 2019 noch nicht da waren und 2020, 2021 öffnen wollten, konnten nicht, haben keine Entschädigung bekommen, weil sie keinen Vergleichszeitraum haben. Oder nehmen Sie Unternehmer. Unternehmer haben meistens den Gewinn des Unternehmens als ihr Gehalt. Sie müssen irgendwo in ihre Rente einzahlen. Jetzt fällt der Gewinn weg. Im Gegenzug, es gibt einen Verlust und es gibt keine Entschädigung dafür. In manchen Bundesländern, zum Beispiel Baden-Württemberg, muss man das sehr loben, gibt es einen extra Zuschuss für die Selbstständigen. Wir haben in Baden-Württemberg sicherlich auch einen engen Draht zur Regierung. Und Herr Müller, ich will sagen, die Politik bemüht sich natürlich und ist sehr engagiert. Und wir möchten das zusammen mit der Politik natürlich regeln. Aber irgendwo am Ende kommt manchmal leider so eine gewisse Kakophonie raus, die beim Menschen draußen nicht verstanden wird und die natürlich beim Handel, der Verlierer ist, und natürlich auch in der Gastronomie auch natürlich nicht verstanden wird, weil die Leute kämpfen drum und sind dann am Ende doch die Verlierer.
Frau Professor Sieverding, Sie waren ja eben von Jutta mehrfach angesprochen. Wenn man sich das mal anschaut, eben welche, das Wort heißt Kollateralschäden, also wer noch mit dem Bach runtergeht, wenn man durch Innenstädte geht, kann man jetzt schon die Folgen in Teilen sehen. Inwieweit ist das eine Entwicklung, die Sie, weil Sie haben ja eben gesagt, die Menschen sind sehr viel vernünftiger. Wie lange wird diese Vernunft noch anhalten, wenn Sie sehen, welche Schäden daneben auch durch Corona passieren?
Da ist gerade auch mal, ich glaube, von Ihnen das Wort gemeinsam gefallen.
Ja.
Ich glaube, das ist das Zentrale. Also, dass wir das als gemeinsame Aufgabe ansehen und annehmen. Also, es gibt ja keinen bösen Teufel, der uns das immer wieder schickt. Also, und es wird zwar immer nach Schuldigen gesucht, warum es nicht früher beendet wird, aber wir müssen das jetzt als etwas annehmen, womit wir jetzt noch eine Weile leben werden.
Und wie Professor lange Severding, das, ich bin,
wie lange
bin
das
gerade
dauert, wissen wir nicht.
Ja.
Das ist das Problem.
Da reden wir gleich noch drüber, wie man auf die Langstrecke geht, wenn Sie sagen, wir müssen es gemeinsam angehen. Ich bin absolut gewillt dazu.
Ja.
Und habe gestern wieder was bei Amazon bestellt, was ich eigentlich auch in der Stadt hätte kaufen können, aber mit einem großen Aufwand bei uns haben wir in der Familie lange die Wand gehalten zu Amazon und die ist komplett eingebrochen. Und ich weiß nicht, ob man mich wieder zurückkriegt. Und das ist genau das Problem von Herrn Hutter. Gemeinsam, ich bin dafür. Mein praktisches Leben sieht anders aus, jedenfalls was mein Einkaufsverhalten angeht.
Ja klar, also ich meine, da sind natürlich jetzt viele Leute, gerade die, die sich an Regeln halten wollen, die sagen, vielleicht ist mir das jetzt doch zu unsicher, zum Beispiel jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzufahren.
Oder nur zu umständlich auch.
Ja, vielleicht auch zu umständlich.
Wenn ich in den Laden will.
Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem der Menschen. Das Hauptproblem ist, dass sie nicht wissen, wie lange das dauert und dass das zermürbt und dass vielleicht, das ist ein Punkt, auf den können wir auch später noch zurückkommen, dass das, was Herr Müller, was Sie auch gesagt haben, dass ja schon viel erreicht worden ist und dass vieles auch funktioniert hat, dass wir zu wenig berichtet und auch gewertschätzt. Also es wird immer gesagt, und ihr habt das nicht. Der Bundespräsident sagt, was fehlt denn noch? Was muss denn noch kommen, dass ihr euch endlich impfen lasst? Also zum Teil ist das schon so eine Kommunikation von oben herab. Also jetzt nach der Einführung der 2G-Regeln hätte ich das zum Beispiel hilfreich gefunden, wenn man sich dann mal auch positive Zahlen in den Zeitungen lesen kann.
Ich glaube, positiven Zahlen kann ich jetzt mal vorangehen, fehlt es eigentlich nicht. Aber Frau Severding, Sie haben ja recht, denn bei uns hängt auch ein großes Aber dran. Schauen Sie sich mal an, wie die positiven Zahlen sind, inklusive Aber.
Wahr ist?
30 Millionen Impfungen bis Jahresende. So hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Und das könnte klappen. Tatsächlich sind seit Mitte November schon 18,1 Millionen Menschen geimpft worden.
Wahr ist aber auch?
Das allermeiste davon sind Boosterimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen sinkt schon wieder. Ende November hatten die Erstimpfungen noch spürbar angezogen. Seitdem geht's runter. In der gesamten vergangenen Woche ließen sich nur noch 459.000 Menschen zum ersten Mal impfen. Verglichen mit der Vorwoche ist das ein Rückgang um 22%.
Da muss ich direkt
Herr Müller,
sagen.
Erschöpft sich dieser Effekt durch die 2G-Regeln schon?
Das glaube ich nicht. Und man muss ja sehen, die Boosterimpfung ist ja auch wichtig und schützt. Wir hören das ja gerade auch von den Experten, dass der Impfschutz ja auch nachlässt und die Drittimpfung entscheidend ist. Insofern will ich da gar nicht sagen, es gibt gute und schlechte Impfung, sondern jede Impfung zählt. Und ja, natürlich müssen wir auch weiter werben. Wir müssen in die Shopping-Malls gehen, in die Kinos, auf die freien Plätze, in die Weihnachtsmärkte und dort auch Impfungen anbieten. Aber das tun wir ja auch. Das machen wir und wir argumentieren und werben weiter. Aber man muss es zum Schluss ja doch immer wieder zurückführen, gerade wenn wir über das Thema Einschränkungen reden. Warum stehen wir da, wo wir heute stehen, eben leider auch wieder mit viel zu hohen Zahlen und mit den Einschränkungen? Weil wir eben noch eine zu hohe Zahl an Ungeimpften haben.
Und da geht eben der Rückgang der neuen Impfungen 22%. Ist das schon ein Effekt, Frau Professor Sievering? Sie wollten also, da gleich was dazu sagen.
Das ist ein Teil der Geschichte. Und da sieht man mal, wie schwer das ist. Also 1. bis 7.11. haben sich 225.000 Leute impfen lassen. Dann ging das hoch bis auf 580.000 in der letzten Novemberwoche. Das ist ein Faktor von 2,6-7-fach. Und wenn das jetzt bei 458.837 ist, also genau die Zahl, die Sie gesagt haben, ist es immer noch doppelt so hoch wie Anfang November. Also das heißt, so kann man Statistik so jetzt interpretieren oder so. Sie nehmen sich einfach zwei Zahlen raus und sagen, ist ein Rückgang von 22%. Ich sage, gucken Sie doch mal, wie es Anfang November war, ist eine Verdoppelung. Und wenn man jetzt sagt, es ist schon wieder ein Rückgang.
Erleben wir gerade
die Konzentration auf die negativen Nachrichten. Und die Leute im Land brauchen aber positive Nachrichten. Da muss kommen.
Entschuldigung, Frau Eberding, ich höre gerne noch zu, ja?
Ja, es ist verdoppelt. Immer noch seit Anfang November.
Es bleibt trotzdem dabei und ich bin dagegen, Statistiken pädagogisch sinnvoll zu interpretieren. Es gibt eigentlich nur logische Interpretationen und es gibt Mutmaßungen. Sie haben auf die Zahl hingewiesen. Ich komme jetzt mal mit einer Mutmaßung. Mhm. Man könnte auch sagen, wenn der Druck raus ist ein bisschen aus dem Kessel, ja, es wird doch nicht so schlimm werden, dass dann Menschen sagen, ah, dann schiebe ich es vielleicht noch auf mit der Boosterimpfung. Wer weiß, was mit Omikron ist, dagegen hilft es ja angeblich sowieso nicht. Also warte ich, bis da ein Impfstoff da ist. Das kann natürlich auch ein Effekt sein. Ich habe jetzt nicht wie Sie Psychologie studiert, aber ich glaube...
Im Sommer war das der Fall, dass die Impfzentren dann leer waren und viele sich die Erstimpfung nicht abgeholt haben, weil sie gehofft haben, vielleicht komme ich da irgendwie so durch. Mhm. Ja, und dann haben die Impfzentren wieder zugemacht und die Leute, die jetzt sich die Erstimpfung abholen wollten, die Erwachsenen, die müssen jetzt ankämpfen gegen die Leute, die sich die Boosterimpfung abholen. Und die beiden Gruppen kann man nicht miteinander vergleichen. Die Leute, die sich die Boosterimpfungen abholen, das sind die Hochmotivierten, die schon zu Anfang der Pandemie nachts aufgestanden sind, um ihre Impftermine zu bekommen. Während die Leute, die sich jetzt erstmalig impfen lassen wollen, die sind eher extrinsisch motiviert. Die sagen, okay.
Was heißt das?
Ja, es kommt nicht unbedingt aus Ihnen selbst heraus, sondern Sie sagen, ja, ich will diese Sanktionen umgehen. Ich sehe jetzt die Notwendigkeit, es wird mir jetzt langsam zu umständlich, also lasse ich mich impfen. Aber die haben nicht diese hohe Motivation, die die Leute haben.
Da ist ja die Frage, kann man es ihnen leichter machen? Und da gibt es dieses schöne Bild, Fastlane.
Ja, genau.
Das ist in Essen eine... Impflinie, da kann man muss einfach hingehen und sagen, ach guck mal, da ist wenig los, da gehe ich hin, Herr Professor Watzel. Jetzt die Letzten abzuholen, das ist ein Weg. Fällt Ihnen noch was anderes ein?
Nein, das ist absolut richtig. Wir dürfen vor lauter Boosterimpfungen die Erstimpfungen nicht aus dem Auge verlieren. Natürlich ist jede Impfung wichtig und hilft auch. Also um bei den positiven Nachrichten zu bleiben, ich glaube, ein Teil dieses Rückgangs, den wir jetzt bei den Inzidenzen haben, ist nicht nur den Maßnahmen geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass wir schon rund 24% Boosterimpfungen gemacht haben. Also 24% der Gesamtbevölkerung haben eine Boosterimpfung. In Israel, die haben sich aus ihrer Welle rausgeimpft, als sie ungefähr 50% der Gesamtbevölkerung geboostert hatten. Also wir sind so ungefähr halbwegs da und Omikron kann uns das natürlich wieder versauen, aber da kommen wir vielleicht später noch drauf. Und wir dürfen natürlich die Erstimpfungen nicht aus dem Auge verlieren, weil wir einfach noch zu viele Ungeimpfte haben. Weil wenn wir jetzt schon so weit wären wie zum Beispiel Portugal, die haben einfach eine viel höhere Impfquote wie wir, gerade auch bei den über 60-Jährigen, die haben auch aktuell höhere Inzidenzen, aber haben überhaupt kein Problem mit ihrem Gesundheitssystem und deshalb brauchen die auch eigentlich noch keine Einschränkungen. Und da wollen wir ja letztendlich hin. Und das muss man auch so ein bisschen mal positiv formulieren. Natürlich mag ich auch keine Einschränkungen. Ich würde auch lieber ohne 2G in den Handel gehen können. Aber aktuell geht's halt noch nicht. Hätten wir mehr geimpft, hätten wir schon da sein können. Aber das ist jetzt natürlich, jetzt kann man sich nicht mehr drüber beschweren. Aber wir müssen jetzt die Lehre draus ziehen, dass wenn wir diese Impflücke nicht schließen, stehen wir nächsten Winter vor dem gleichen Problem. Und ich glaube, das will ja keiner, dass das drei Winter
miteinander geht. Aus Ihrem Erfahrungsbereich, bekannte Freunde, Kollegen, Sie sind auch Journalistin, wenn Sie jetzt hören, dass Frau Professor Sieverding von positiver Motivation spricht, noch von Überzeugen, von Abholen, halten Sie das noch, wenn Sie an die Menschen denken, jeder kennt auch welche, die jetzt sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, halten Sie das noch für sinnvoll?
Also ich finde die ganzen Studien und das Ganze, wie das diskutiert wird, spannend. Ich verstehe aber nur die Hälfte. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen da draußen. Ich glaube, dass wir alle nicht richtig abgeholt werden. Und ich glaube, dass wir eine Art der anderen Aufklärung tatsächlich langsam brauchen, damit wir verstehen, warum es so wichtig ist, wie sich was entwickelt etc. Und deshalb denke ich, dass die dass der Stand jetzt nur verbessert werden kann, wenn man sich auch mehr um die Bevölkerung kümmert. Natürlich höre ich lieber positive Sachen. Natürlich ist für mich das Wort Impfpflicht Gänsehaut. Ja, und das sage ich als deutliche Befürworterin der Impfpflicht. Aber trotzdem ist dieses Wort Pflicht noch dahinter. Es ist alles so, es ist sehr strikt, es ist sehr streng. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr ans Volk gehen würde, ein bisschen mehr aufklären würde, würde man die Unsicherheit ein bisschen rausziehen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man da einige erwischen würde, die dann auf einmal sagen, das macht Sinn.
Darf ich mal ein Beispiel nennen? Da ist die Frage dann nochmal berechtigt, macht das Sinn? Bei uns im Gästebuch schreiben natürlich auch Impfgegner. Die schreiben viel, begründen auch und haben eigene Fakten dabei. Natürlich könnte man da einfach sagen, lass sie doch. Aber wenn die Ideen, die man da liest, und das ist ja nicht nur bei uns so, das ist überall so, wenn man sieht, dass die Ideen vom Skurrilen ins Gefährliche kippen, dann muss man sich das vielleicht mal anschauen und was dazu sagen. Brigitte, du hast zwei Beispiele.
Genau. Das ist die erste Stimme bei uns im Gästebuch. Peter Zumani hat geschrieben, hätte ich mich impfen lassen, wäre ich nun vielleicht tot. Nun bin ich endlich genesen und ich sage, gut ist so. Und eine weitere Ergänzung, nicht weit weg von diesem Eindruck, eine Zuschauerin, Sabrina W., sie schreibt, ich versuche auch noch vor der Impfpflicht auf natürlichem Wege krank zu werden, damit ich mich so immunisiere, statt mit der Impfpflicht den Corona-Impf-Giftcocktail mir verabreichen lassen zu müssen. Und sie sagt noch, sie würde jetzt auf jede Weihnachtsparty gehen und Silvesterparty, die sie so erwischen kann.
So, Professor Watzel, was sagen Sie dieser Frau zum Beispiel?
Es zeigt halt auf eindrückliche Weise, dass einige Leute wirklich eine irre Angst vor der Impfung haben und sie als Giftspritze und mit hoher Wahrscheinlichkeit sterbe ich daran sehen. Und auf der anderen Seite die Infektion als Lappalie abtun. Also die natürliche Infektion oder die natürliche Immunisierung, da ist nicht sehr viel Natürliches dran. Und ich glaube da, und wenn man die beiden Sachen so falsch gewichtet, dann kommen halt solche obskuren Sachen raus. Also natürlich ist es so, dass die Impfung um ein Vielfaches sicherer ist, als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen. Also in dem ersten Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, an der Impfung zu sterben, ist verschwindend gering. Natürlich sind schon Leute an der Impfung gestorben. Und wenn man es ganz konservativ berechnet, ist es weniger als einer in eine Million. Wir haben jetzt hier in Deutschland 7 Millionen Infektionen durchgemacht. Mit Dunkelziffer sind wir vielleicht bei 15 Millionen Menschen, die sich infiziert haben. Wenn Corona weniger gefährlich als die Impfung wäre, dürften wir weniger als 15 Corona-Tote nach dieser Rechnung haben. Und ich glaube, da merkt ja jeder, dass da irgendwo was nicht stimmt.
Das sagen Sie so, merkt ja jeder. Das bedeutet ja nicht, dass alle, die so denken, in Mathe eine 6 hatten. Haben Sie für sich, ich frage ausnahmsweise mal nicht die Psychologin, sondern ich frage Sie als Immunologen, haben Sie eine Erklärung dafür? In welcher Gehirnregion, was passiert, damit man diese Rechnung kann man nachprüfen, man kann alles Mögliche nachprüfen, was an Fakten da ist, was an Bildern da ist, was an Berichten von Intensivstationen da ist. Was passiert in einem menschlichen Gehirn, das ansonsten normal funktioniert, dass man sowas ausblenden kann, dass es eben auch zu solchen Stimmen kommt?
Es ist wirklich Angst, die da vorherrscht bei den Menschen, und die kommt von Fehlinformationen und Lügen, die sie jeden Tag geliefert bekommen von bestimmten Leuten. Und das Schlimme daran ist, dass das einfach auch so weitergehen kann. Also ich kann sehr viel mit Fakten aufklären, aber wenn die anderen mit Angst argumentieren, dann haben die teilweise viel mehr Erfolg. Und wenn ich natürlich jeden Tag in meiner WhatsApp-Gruppe oder auf Telegram oder sonst was nur die Horrorgeschichten hören, was diese Impfung alles auslöst, dann kriege ich natürlich irgendwann das Gefühl, das muss ja ganz grausam sein, und kriege die Fakten gar nicht mehr mit, dass die Impfung viel sicherer ist als die Infektion. Und dann kommen solche komischen Ideen, dass die Leute sagen, ich lasse mich lieber jetzt noch schnell natürlich infizieren, damit ich diesen Genesenstatus habe. Den habe ich übrigens auch nur für ein halbes Jahr. Also eine Dauerlösung ist das auch nicht. Mhm. Setze sich damit einem viel höheren Risiko aus. Also nochmal, eine Zahl zu liefern, eine 30-Jährige, die sich jetzt infiziert hat, ungefähr fast ein 1%iges Risiko, damit im Krankenhaus zu landen mit der Infektion. Ja, also das ist nichts, was man unterschätzen sollte. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich auch viel konsequenter gegen Leute vorgehen, die einfach Fehlinformationen und Lügen verbreiten.
Was schwebt Ihnen davor?
Also viele von diesen Sachen kommen natürlich in den sozialen Medien. Und da muss einfach auch viel konsequenter gelabelt werden, wenn das Falschinformationen da ist oder irreführende Informationen da sind. Ja, und wenn wir gerade sagen, die Aufklärungskampagne muss ein bisschen anders laufen. Ich meine, mir als Immunologe hört man vielleicht dann irgendwann nicht mehr zu, aber dann brauchen wir einfach Leute, die Person anders erreichen, sei es einfach, weil es ihr Lieblingsfußballspieler ist oder irgendwas. Aber dann müssen auch diese Leute bitte informiert sein.
Fußballspieler, schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Frau Würdig, Sie sind keine Wissenschaftlerin, Sie sind auch keine Psychologin. Sie sind eine Mutter von zwei Söhnen und Sie hatten zu dritt Corona. Was haben Sie diesen beiden zu sagen?
Mir wird da wirklich, wirklich schlecht. Mir wird kurz übel, wenn ich das höre. Weil das einfach so eine wahnsinnige Unterschätzung ist, zu sagen, ich lasse mich freiwillig damit anstecken. Als Doppeltgeimpfte habe ich wirklich keine angenehmen Tage gehabt. Und ich verstehe nicht, was in den Menschen da los ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die sich immer nur mit einem Kanal, über einen Kanal informieren, dass sie nicht das breite Spektrum sehen. Und das ist natürlich brandgefährlich in der Situation. Und ich habe dafür null Verständnis.
Ich erspare es, Herr Müller, ihn zu fragen, was man denn jetzt noch machen kann, um Fehlinformationen zu verhindern und. Das ist ein ganz großes Thema, was man im Netz als Politiker überhaupt noch für eine Macht hat. Frau Professor Sieverding, fällt Ihnen noch etwas ein, wenn Sie zum Beispiel diese beiden hören? Sie haben am Anfang der Sendung gesagt, man muss mehr abholen und man muss noch mehr überzeugen. Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie das hier gehört?
Ja, also ich würde sagen, das ist eine kleine Minderheit. Man weiß nicht, wie klein die ist, weil wenn die jetzt sich versammeln zu solchen Demonstrationen, dann erscheint das natürlich doch als eine gewisse Anzahl auch bedeutsam zu sein. Aber man darf jetzt nicht sagen, das sind all die Leute, die noch ungeimpft sind, sondern die Leute, die noch ungeimpft sind, die sind zum Teil bisher, waren sie zu bequem oder hatten Bedenken, aber das sind nicht überwiegend Leute, die jetzt solche etwas abstrusen Ideen im Kopf haben. Und man weiß jetzt nicht, wie viele das sind. Es gab ja immer schon Impfgegner, auch gegen andere Impfungen. Und
in Deutschland waren wir da immer weit vorne.
Ja, aber nicht nur in Deutschland. Also soweit ich weiß, gibt es wohl in der Schweiz mindestens so viele. Und das heißt, es gibt wahrscheinlich einen bestimmten Prozentzahl von Leuten, und das sind vielleicht 5% der Bevölkerung, vielleicht sind es 7, die erreichen wir nicht. Die werden wir nicht erreichen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erstmal die anderen, denen die Möglichkeit geben, sich erst impfen zu lassen. Und es wäre ja schön, wenn es überall diese Fast Lanes gibt, aber die funktionieren ja nicht als Fast Lanes. Ja, ich habe Herr Müller, ich habe meinen zweiten Wohnsitz in Berlin. Ich bin dann mal ins Alex gegangen, in das Einkaufszentrum. Da hieß es, hier ist ein Pop-up-Impfzentrum. Hier kann sich jeder impfen lassen. Dann bin ich da hingefahren und das ganze erste Stock war eine riesige Schlange überall. Und ich habe irgend so einen Helfer gefragt, wo ist denn das Ende der Schlange? Ich hatte schon einen Termin bei meiner Hausärztin in Heidelberg, aber ich habe gedacht, ich nehme mir eine Zeitung mit, ich lese eine Stunde Zeitung oder so und dann lasse ich mich einfach schon ein paar Tage vorher boostern. Und dann sagte der, Sie brauchen sich hier nicht mehr anzustellen. Die Leute, die hier stehen, warten mindestens 4 Stunden und dann ist Schluss. Und es waren 3 Uhr und dann war Schluss. Und ein paar Tage später sagte jemand anders zu mir, da gibt's jetzt so ein Pop-up-Impfzentrum im Bikini-Zentrum. Und ich habe sogar einen Termin da bekommen, habe ich auch gedacht, ein paar Tage vor meinem Hausärztinnen-Termin. Einen Tag vorher kriegte ich eine Benachrichtigung, eine Erinnerung an meinen Termin. Und ich bin dann dahin und dann war in dem Bikini-Center war ein Testzentrum. Ich habe gesagt, hier, ich habe einen Impftermin. Und dann sagte die Frau an der Rezeption, wir impfen nicht. Und ich weiß auch nicht, warum nicht. Ich bin erst seit heute hier, ich habe keine Ahnung. Ich hatte zum Glück meinen Impftermin, den Boostertermin bei meiner Hausärztin noch nicht abgesagt. Aber wenn jetzt jemand, der nicht so absolut hochmotiviert ist, 2 solcher Erfahrungen macht, der sagt dann, ich lasse es. Und das haben Sie natürlich nicht zu verantworten. Ich weiß, dass zu wenig Impfstoff ankommt in den Städten und Ländern. Und das ist das große Problem. Aber solange das so ist, haben wir ein Problem. Und
wir reden gleich noch über einen Impfstoffmangel, ausgerechnet in einem Land, wo die Inzidenzen sehr hoch sind. Es geht jetzt nicht darum, Herrn Müller zu schonen, aber das ist immer so, dass es in vielen Städten der Fall ist. Jeder hat diese Erfahrungen gemacht, dass es tatsächlich schwierig ist, auch an Booster-Impfungen zu kommen. Oder drängt es Sie dazu, was zu sagen, Herr Müller?
Naja, man muss einfach auch sehen, dass wir ja in den Ländern alle miteinander, in den großen Städten diese Impfzentren und die Kapazitäten auch hochfahren. Und eben ist das Thema Impfstofflieferung auch schon angesprochen worden. Und wenn wir sehen, Sie haben es ja selbst angesprochen, auch wie viele sich in den letzten Wochen haben impfen lassen, dann zeigt das ja auch, dass die Infrastruktur da ist und weiter ausgebaut wird. Aber natürlich, es gibt nicht den einen Baustein. Es gibt nicht nur das Werben und es gibt nicht nur die Impfzentren und die Pop-up-Impfzentren, sondern es gibt viele verschiedene Maßnahmen, auch regulierende und einschränkende Maßnahmen. Und ich muss es an der Stelle sagen, ja, die Impfpflicht ist auch ein Baustein. Wir haben Bereiche in unserem Zusammenleben, wo ich es einfach nicht mehr akzeptieren kann, wenn Kontaktmöglichkeiten nicht vermieden werden können, wenn Abstands- und Hygieneregeln nicht vermieden können, im direkten Kontakt, im Pflege- und Gesundheitsbereich, dann muss so etwas als Baustein auch hinzukommen. Und das ist jetzt ja auch beschlossen worden.
Haben wir schon letzte Woche auch diskutiert. Ich würde gerne noch mal trotz aller Aufklärung, trotz aller Informationen auf ein paar Zuschauerfragen, die uns erreicht haben, zurückkommen. Gerade Fragen von Menschen, die sich boostern lassen wollen, wie dieser Zuschauer.
Gilbert Merker aus Lengerich hat uns geschrieben:
Ich mache mir mehr Sorgen darum, dass es nahezu stündlich andere Nachrichten dazu gibt. Es verunsichert, wenn am Morgen die erste Nachricht im Nachrichtenticker sagt, BioNTech wirkt gegen Omikron wahrscheinlich nicht. 3 Stunden später sagt der BioNTech-Chef das Gegenteil. Was soll man, selbst als jemand, der die Tage einen Termin zur Boosterimpfung hat, davon noch halten?
Ja, Informations-Overkill, verschiedene Informationen. Was antworten Sie Herrn Merker? Sollte er zu seiner Boosterimpfung gehen? Ja, klar.
Ja, einfache Antwort, natürlich. Aber ich kann es natürlich schon verstehen, weil selbst wir Wissenschaftler lernen ja teilweise stündlich was, gerade was jetzt Omikron angeht, dazu. Das wird natürlich medial auch immer gleich verwurstet und dann kommt halt so ein bisschen unausgegoren bei einigen Leuten an. Und dann ist es natürlich schwer, da auch die klare Linie drin zu behalten. Also ich meine, um das kurz vielleicht zu erklären, also wir müssen bei den Impfungen einfach immer 2 Sachen unterscheiden. Das eine ist der Schutz vor der reinen Infektion und das andere ist der Schutz vor der schweren Erkrankung. Und die Impfungen tun idealerweise das, dass sie vor der schweren Erkrankung schützen. Und das machen sie auch sehr gut. Das machen sie auch gegenüber Omikron. Das machen sie auch mehr als ein halbes Jahr nach der zweiten Impfung. Aber was viele Leute immer gerne hätten, ist, dass die Impfung so eine Vollkaskoversicherung ist, dass ich dann auch mich gar nicht mehr anstecken kann. Und das muss man auch mal ganz klar sagen. Das war so der Bonus obendrauf, den die Impfungen gegeben haben. Da bin ich relativ gut geschützt direkt nach der zweiten Impfung. Das lässt dann wieder nach und dann ist der Impfschutz nach einem halben Jahr nur noch halb so gut. Und dann muss ich mich wieder boostern lassen, dass ich diesen guten Schutz wieder habe. Und bei Omikron ist es nun mal leider so, dass gerade dieser Schutz, also der Schutz vor der reinen Infektion, deutlich abgeschwächt ist.
Jetzt kommt ein ganz cleverer und sagt, ja, dann warte ich doch lieber. Ja. Ich habe doch gehört, im März ist vielleicht ein spezieller Impfstoff darauf zugeschnitten. Und dann warte ich doch darauf und erspare meinem Körper eine Zwischenimpfung.
Das Problem ist, bis ich im März bin, ist halt Omikron hier. Aktuell ist noch Delta das Problem. Von daher ist es jetzt auch gut, sich boostern zu lassen mit dem jetzigen Impfstoff, weil dann ist man auch wieder viel besser vor dem schweren Verlauf geschützt und man ist auch vor einem schweren Verlauf mit Omikron geschützt. Und ich glaube, das muss man den Leuten ganz klar sagen. Es bringt nichts, jetzt bis zum März zu warten. Und dann werden wir auch nicht sofort auf einen Schlag 100 Millionen Impfdosen haben, dass jeder das machen kann. Also das fängt dann langsam erst im März an. Das heißt, jetzt so lange zu warten, wäre eigentlich schon fahrlässig. Jemand, der noch gar nicht geimpft ist, auch für den bringt es was, sich jetzt noch mit diesem Impfstoff impfen zu lassen und nicht auch erst bis in den März zu warten. Weil was ja passieren wird bei Omikron, wenn der Schutz vor der reinen Infektion nicht mehr so hoch ist, dass sich mehr Geimpfte noch anstecken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus einen Ungeimpften erreicht, wird exponentiell zunehmen. Das heißt, als Ungeimpfter ist man noch weniger sicher jetzt über diesen Winter leider und muss sich selber die Frage stellen, Infektion oder Impfung, weil eins von den beiden wird es dann irgendwann werden.
Frau Würdig, viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben auch gefragt nach Kinderimpfungen. Jetzt haben Sie mit Ihren beiden Söhnen ja gerade eine Erkrankung durchgemacht. Wie lange da die Immunisierung hält, wird man ja sehen. Haben Sie schon Gedanken gemacht, 5 und 8, Ihre Söhne, werden Sie die impfen lassen, wenn es geht?
Das ist natürlich eine Frage, die mich total beschäftigt, jeden Tag. Und da versuche ich mich so gut es geht verständlich zu informieren. Für mich persönlich muss ich sagen, in einem Land wie Deutschland kann ich zu dem Entschluss für mich kommen, zu sagen, wenn die STIKO das empfiehlt und mein Hausarzt und der Kinderarzt, wüsste ich nicht, was noch dagegen sprechen sollte. Aber erstmal haben wir erstmal 6 Monate.
Ja, 6 Monate Ruhe.
Ja.
6 Monate teilen Sie auch den Optimismus.
Ja, die Kinder haben ja jetzt ihre Immunität erstmal abgeholt, aber da muss man jetzt die nächsten 6 Monate erstmal nichts machen.
Ja.
Bei denen, die das Glück hatten, die Krankheit nicht zu haben, aber vielleicht auf die Impfung zuzugehen, heute ist erstmal der Impfstoff für 5- bis 11-Jährige ausgeliefert worden. Heute war der Tag und die Ständige Impfkommission hat den Impfstoff für Kinder eben 5 bis 11 empfohlen, wenn sie Vorerkrankungen haben. Bei den anderen liegt es in der Entscheidung der Eltern. Was mache ich denn mit einer solchen Information, Herr Professor Watzel?
Erklären lassen. Also es ist klar, was die STIKO halt macht, ist, dass sie den individuellen Nutzen immer betrachtet. Das einzelne Kind, wie stark profitiert es von der Impfung, und da fließt natürlich ein, wie schwer ist das Risiko bei der Infektion und wie sicher ist die Impfung. Die Infektion ist bei den Kindern ein relativ geringes Risiko, aber das Risiko ist nicht null. Auch Kinder können schwer erkranken. Auch Kinder ohne Vorerkrankungen können schwer erkranken. Das ist aber zum Glück die absolute Seltenheit. Und dementsprechend muss der Impfstoff natürlich sehr, sehr sicher sein. Und da wissen wir, der Impfstoff funktioniert. Er wird exzellent vertragen. Also was wir aus den Studien wissen, ist eigentlich sehr, sehr positiv. Aber was die STIKO halt sagt, wir haben keinerlei Informationen zu noch selteneren Nebenwirkungen wie diese Herzmuskelentzündung, die ungefähr bei einem in 12.000 geimpften, etwas älteren Kindern auftritt. Und bis diese Daten nicht vorliegen, wartet die STIKO.
Wie schlimm ist eine so Herzmuskelentzündung?
Also diese Nebenwirkung dieser Myokarditis, dieser Herzmuskelentzündung, ist in den allermeisten Fällen relativ mild. Das geht mit ein bisschen Ruhe und Ibuprofen auch wieder weg. Übrigens macht die Infektion auch so eine Herzmuskelentzündung, und zwar häufiger als die Impfung. Aber da man die Frequenz von dieser Herzmuskelentzündung bei den ganz Kleinen halt noch nicht weiß, ist die STIKO im Moment zurückhaltend. Es gibt in den USA schon 5 Millionen Kinder in dieser Altersgruppe, die geimpft worden sind. 1 Million davon auch schon die zweite Impfung. Und bisher ist in den USA da noch kein Signal, also noch nicht gehäuft irgendwo Myokarditis aufgetreten. Es könnte auch sein, dass das gar nicht als Nebenwirkung oder sehr, sehr selten auftritt. Und wenn diese Daten dann vorliegen, kann die STIKO auch wieder nicht ihre Meinung ändern, sondern die Empfehlung ergänzen und sagen, wir wissen jetzt, sie ist auch sicher, die Impfung, und sicherer als die Infektion. Und dann würden Sie es auch wieder allen empfehlen, so wie es bei den Älteren ja auch passiert ist.
Ich habe eine kurze Frage als Mama. Und zwar, ab wann ist es eine Langzeitstudie? Ab wie vielen Jahren?
Die Nebenwirkungen einer Impfung treten immer relativ zeitnah nach der Impfung auf, weil was da passiert ist, dass die Immunreaktion, die der Impfstoff hervorruft, die kann irgendwo mal ein bisschen entgleisen und diese Nebenwirkung machen, dass auf einmal dann Antikörper gemacht werden, die diese Sinusvenenthrombosen machen, oder dass Antikörper gemacht werden und die können dann dieses Guillain-Barré-Syndrom auflösen oder diese Myokarditis, das ist auch eine Entzündungsreaktion. Mhm. Das heißt, ich muss gar nicht Jahre warten, weil es ist nicht so ist, dass ich jetzt impfe und in einem Jahr tritt was auf, sondern meistens muss ich solche Studien machen, dass ich warte, bis ich 1 Million oder 10 Millionen Menschen geimpft habe. Und das dauert dann einfach 2 oder 3 oder 5 Jahre. Und deshalb kommt dieser Begriff Langzeitfolgen, der aber in dem Fall bei den Corona-Impfungen, wo jetzt gerade schon wieder in den USA in relativ kurzer Zeit 5 Millionen Kinder geimpft worden sind, habe ich diese Informationen in wenigen Wochen oder Monaten.
Das habe ich jetzt verstanden. Das war gut. Das tat gut. Vielen Dank.
Wir sind Journalisten, Sie sind Einzelhändler, Psychologen. Wir können das nicht aufholen, was Professor Watzel oder unser neuer Gesundheitsminister weiß. Das kann auch Herr Müller nicht, aber man vergibt ja Vertrauen. Und man kann sich über wissenschaftliche Studien informieren lassen. Man kann aber auch die ganz einfache Frage stellen, wenn man zum Beispiel Professor Watzel hier erlebt und man weiß, er hat Kinder. Frage ich Sie, haben Sie Kinder in dem Alter, wo es fraglich ist, sie impfen zu lassen? Wie haben Sie sich entschieden?
Die sind beide unter 18, aber noch in dem Bereich, also die sind beide über 12. Das heißt, die habe ich aber beide impfen lassen, noch bevor die STIKO die allgemeine Impfempfehlung gegeben hat. Hätte ich ein Kind, was jetzt irgendwo zwischen 5 und 11 ist, wäre das jetzt ab heute dann auch geimpft. Muss ich ganz klar sagen.
Wie machen Sie das denn? Sie haben doch auch einen Sohn.
Tja, der ist geimpft. Erste Impfung. Mhm. Also ich habe es genau so gemacht, wenn Sie mich fragen.
Ja.
Schön, dass ich auch mal gefragt werde. Ich habe ein paar Leute gefragt, wie würdest du es denn machen? Mhm. Und dann haben wir ja nicht so getan, als wenn wir schlauer wären als die Wissenschaft, sondern wir haben gesagt, wir machen es. Ja. Und wir haben eine Ärztin gefunden, die es gemacht hat. Umso besser. Ja. Vielen Dank. Ich komme gleich zurück und würde gerne mal unsere Zuschauer hören. Brigitte hat einiges gesammelt und wird es uns jetzt sagen.
Ja, ich habe vor allen Dingen mal kurz gerechnet. Es sind noch 11 Tage bis Weihnachten und da muss man ja mal langsam mal sagen, wer kommt rein. Gibt es da jetzt die 2G-Kontrolle an der Haustür, wenn die Familie anrückt? Ja, ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und ich glaube, da geht auch hier und da durchaus ein Riss durch die Familien. Felix Fell hat sich so entschieden. Er schreibt, Weihnachten wird gefeiert wie jedes Jahr, egal ob geimpft oder nicht. Die Impfung macht mich doch nicht zu einem besseren Menschen. Und dafür sind unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bekannt. Gibt's auch direkt mal eine kleine Gegenmeinung von Brigitte Herrmann. Sie schreibt nämlich aber zu einem verantwortlicheren und auf Dauer gesünderen. Also sie plädiert ganz klar dafür, nur Geimpfte sollten zusammen feiern. Dass man aber sich vielleicht entscheidet und sagt, ich bleibe alleine, ich kann nicht mit meiner Familie feiern, das ist natürlich wirklich schwierig. Und wir haben eine Zuschauerin, die hat bei uns ins Gästebuch geschrieben, Auguste Nienstedt schreibt, ich bin 86 Jahre und kann dank Enkelin mit dem Computer umgehen. Darum hat sie bei uns ins Gästebuch geschrieben. Leider habe ich sie lange nicht gesehen. Durch Corona bin ich total einsam und sitze auch Weihnachten allein zu Hause. Wissen Sie eigentlich, wie schlimm das ist? Man mag es sich fast nicht vorstellen. Ein Gedanke zum Weihnachtsfest vielleicht nochmal, muss man Rücksicht nehmen. Es ist vielleicht auch ein Gedanke, der zu Weihnachten passt. Philipp Schwarz sagt, wenn Weihnachten wirklich ein Fest der Nächstenliebe ist, können wir doch einfach mal gemeinsam etwas verzichten, um uns zu schützen. Ja, sind die Impfgegner, die Impfverweigerer eigentlich diese bösen Egoisten, auf die man jetzt so ein bisschen mit dem Finger zeigen kann, verbal zumindest, was ja vielleicht hier und da auch passiert. Peter Scholler geht da ein bisschen auf Konfrontation und sagt, nee, Politiker, die Impfgegner verurteilen, sollten sich bewusst sein, dass ihr eigenes dummes und desolates Management und widersprüchliche Regeln den Zweifel bei vielen geschürt haben. Eine Meinung noch von Michael Usselmann, der fragt sich, wie und wann muss eigentlich eine Impfpflicht durchgesetzt werden und sagt, wenn Inzidenzen und Todesfälle steigen, nimmt die Akzeptanz einer Impfpflicht zu, wollen wir darauf warten? Und sein Wunsch zu Weihnachten ist, an die Politik rechtzeitig auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Nochmal ein Gefühl von Dankbarkeit, dass wir eigentlich schon so weit sind, wenn man mal ein Weihnachtsfest zurückdenkt. Da waren wir alle sicherlich noch sehr viel verunsicherter, ob wir irgendwann mal wirklich geimpft sein werden und was es mit uns macht. Inge Ropers schreibt, ich wage mir gar nicht vorzustellen, was gewesen wäre, wenn kein Impfstoff mit einer so hohen Wirksamkeit und Verträglichkeit in so kurzer Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Trotzdem so diese Verunsicherung darüber, es gibt immer neue Regeln, es gibt neue Mutanten, jetzt ist es Omikron und man wird irgendwie mürbe und ein bisschen müde, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt einen Zuschauer, der sagt, wir müssen das einfach tun, wir müssen da durch. Detlef Dorau schreibt, dann wird eben noch ein neuer Impfstoff gegen Omikron bekommen und wir lassen uns erneut impfen. Was hilft denn sonst? Ignorieren sicher nicht.
Dankeschön, liebe Birgit. Ich habe eine Frage gerade, wenn wir sagen, dann lassen wir uns dagegen auch impfen und impfen und impfen und impfen. Muss man irgendwann mal damit rechnen? Ich weiß, dass Sie kein Mediziner sind, Herr Watzel, aber Sie kennen sich trotzdem aus. Erwartet man von einem Professor heute. Dass ein Körper sagt, mir reicht's jetzt mit den Impfungen. Wir können nicht alle 4 Monate uns neu impfen lassen.
Nee, also in den Abständen ist das noch kein Problem. Also wenn wir das jetzt so wöchentlich wiederholen würden, dann würde ich da auch mal so langsam den Finger heben. Aber was ja jetzt passieren wird, ist, dass wenn dieser Omikron-Impfstoff kommt im Frühjahr, dann haben wir ja hoffentlich auch irgendwann diese Welle hinter uns. Der Sommer wird hoffentlich ja wieder schön. Das heißt, die nächste Boosterimpfung mit Omikron, gerade bei den über 60-Jährigen, wird dann halt wieder im Herbst nächsten Jahres anstehen.
Und dann wird vielleicht mal irgend sowas wie eine normale Grippeschutzimpfung. Ja. Vielen Dank. Es dämmert den meisten ja. Also besiegen werden wir Corona nicht. Wir müssen vielleicht lernen, damit gemeinschaftlich zu leben. Und der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister, der hat das so auf den Punkt gebracht.
Wir müssen den Menschen sagen, dass das Virus nicht im kommenden Sommer weg sein wird. Und auch nicht im nächsten Winter. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.
Professor Watzel, spricht der Herr Gag, der Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein, spricht er eine Wahrheit aus, die vielen noch nicht so klar ist?
Ich glaube, mittlerweile sollten es die Leute mitgekriegt haben, dass, ich meine, das wird ja immer gesagt, das Virus wird uns nicht verlassen, wir müssen damit leben. Ich glaube, was viele Leute nicht verstehen ist, es ist nicht so sehr das Virus, was sich verändern wird, dass es irgendwann harmloser wird. Wir sind es, die uns verändern werden. Also das Virus hat gar keinen Vorteil davon, wenn es harmloser wird. Meistens, das heißt, wie wir damit leben können, ist, wenn wir eine hohe Grundimmunität haben. Und dann werden wir uns regelmäßig infizieren. Das heißt, die zukünftigen Winter werden letztendlich nicht so aussehen, dass wir immer wieder Corona-Fälle haben. Wir werden auch Corona-Tote haben, aber nicht in dem Maße, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und wir müssen natürlich irgendwann die Diskussion führen, wie viel Corona-Tote pro Winter wir uns erlauben wollen. Ich meine, wir erlauben uns für viele Sachen gewisse Todeszahlen, 3.000 Verkehrstote pro Jahr, 10.000 bis 20.000 Grippetote pro Jahr, je nach Saison. Und irgendwo dazwischen wird auch die Corona-Toten landen. Und dann ist es eine persönliche Pflicht oder persönliche Sache, sich selber zu schützen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man halt ein hohes Risiko, schwer zu erkranken. Und wenn man geimpft ist und eine hohe Grundimmunität hat, dann holt man sich das Virus vielleicht mal alle paar Jahre ab, aber wird nicht schwer krank.
Herr Hutter, ich würde gerne mal hinter Ihre Stirn gucken. Haben Sie das mal als Prognose hochgerechnet, was das mit Menschen macht, die einkaufen gehen und auf der anderen Seite mit Menschen macht, die etwas zum Einkaufen anbieten wie Sie?
Ja, also mein, das macht einem ein bisschen Angst, aber ich glaube auf der anderen Seite, wir können auch Vertrauen haben, dass unsere Gesellschaft irgendwann in der Lage ist, damit umzugehen. Wir Menschen können viel, wir konnten auf den Mond fliegen, wir können alles Mögliche entdecken. Wir haben es auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff herzubekommen, was keiner gedacht hat. Gucken wir mal AIDS, nach 30, 40 Jahren gibt es immer noch keinen Impfstoff, hier haben wir einen. Und wir sind eigentlich an dem Punkt, wo man sagen muss, wir haben eigentlich, das hat der Bundespräsident Herzog vor 25 Jahren mal gesagt, wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen alles und wissen vieles, aber wir haben ein Umsetzungsproblem. Und das ist jetzt die große Herausforderung, dass unsere Gesellschaft, dass die Politik, die Bürger gemeinschaftlich mit diesen Dingen umgehen, dass wir richtige Lösungen finden. Dann habe ich auch Vertrauen, dass der Handel, dass die Innenstädte überleben können. Weil wir können natürlich nicht immer alle Leute wegsperren. Es wird auch keiner mitmachen. Weil je mehr wir Druck auf diese Leute ausüben, umso schlimmer wird es werden. Weil diese Menschen sind dann trotzig, diese Menschen sind nicht überzeugt. Das heißt, wir müssen sie mitnehmen und wir müssen gemeinschaftlich da eine Lösung finden.
Frau Würdig, haben Sie eine Idee, wie man einem 5-Jährigen und einem 8-Jährigen erklärt, dass das in Abschwächungen aber die neue Normalität ist?
Ich habe neulich meine Kinder gefragt, ob die sich daran erinnern können, wie es vor Corona war. Und da haben die mich schon ganz komisch angeguckt und sagten, nee, nicht so wirklich. Also es war halt ohne Maske. Aber die Maske müssen wir jetzt ja auch nicht immer. Das ändert sich ja auch immer wieder. Ich glaube, das geht ein bisschen besser in das komplette System eines Menschen, wenn man jünger ist und damit aufwächst, als jetzt für uns.
Frau Professor Sieverding, Sie haben eben im Kopf genickt bei ja, der Vorstellung, wir müssen uns dran gewöhnen. Sie haben mal einen Vergleich gezogen mit einer chronischen Erkrankung, die auch schwer zu heilen ist, mit Krebs. Das ist ja erstmal ein böser Vergleich. Krebs ist eine Schreckenskrankheit. Aber wo sehen Sie da die Parallelen?
Ja, also wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt, dann ist das natürlich auch immer ziemlich schrecklich. Und man fängt dann an, die zu bekämpfen. Also häufig gibt es erstmal eine Operation, dann gibt es vielleicht eine Bestrahlung, dann gibt es eine Chemotherapie. Und dann gibt es häufig die Hoffnung, es ist geschafft. Und dann, und die Hoffnung, das ist etwas, was ich unbedingt hier noch bringen will, wie wichtig die ist, die Hoffnung. Dass wir zwischendurch immer wieder hoffen, dass wir es schaffen. Und in vielen Fällen klappt das ja auch und dann gehen sie zu Nachuntersuchungen und es wird dann immer wieder bestätigt, es ist alles gut. Aber es kann auch passieren, dass bei einer solchen Nachuntersuchung, vielleicht nach einem halben, vielleicht nach einem Jahr, vielleicht auch erst nach 2 Jahren, irgendwas gefunden wird. Vielleicht Metastasen in einem anderen Organ. Ja, und dann geht es wieder von vorne los. Dann muss eine neue Therapie gemacht werden, häufig wieder eine Chemotherapie. Und man weiß vorher nicht, wie lange das dauert. Und das Schlimme, also ich glaube, wir haben jetzt bei der Pandemie, so wie Herr Watzel das gerade gesagt hat, wir haben eine gute Hoffnung, können wir haben, dass wir irgendwann das überstanden haben und dass das zwar uns nicht vollkommen verlassen hat, aber dass wir damit leben können. Das wissen viele Krebspatienten nicht. Ja, es kann sein, dass sie dann doch nach 1 oder 2 oder vielleicht auch nach 5 Jahren versterben an dieser Krankheit, trotz all der Therapien, die sie gemacht haben. Aber das Wichtige ist, man hält diesen Zustand nicht aus, wenn man nicht zwischendurch immer wieder Hoffnung hat. Und das ist das, was ich finde, was die politischen Verantwortlichen in diesem Land auch zwischendurch mehr vermitteln müssen, die Hoffnung. Also sagen, die die Sanktionen wirken. Wir sehen positive Entwicklungen. Ihr habt das gut gemacht, wie ihr das gemacht habt. Und nicht auf die wenigen Regelverstoßer zeigen und sagen, ihr Bösen, ihr Verstoß gegen Regeln, sondern eher sagen, wir schaffen es, wenn wir gemeinsam uns anstrengen und uns auch gemeinsam Einschränkungen hinnehmen. Dann haben wir eine gute Chance, dass vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch erst in 2 Jahren überstanden zu haben. Wir wissen es nicht. Wir müssen immer wieder uns damit da rein fügen. Aber die Chance ist ganz gut. Also es lohnt sich. So wie Frau Merkel gesagt hat, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Und so müsste man, glaube ich, auch so eine Parole ausgeben. Ja, es ist sehr ernst. Wir sollten es auch ernst nehmen. Aber wir haben gemeinsam eine Chance, das auch hinzukriegen. Und wenn wir es gemeinsam angehen.
Herr Müller hat es quasi mitgeschrieben.
Ja, in der Chance, wenn ich das sagen darf, leben wir. Denn man muss sich mal vor Augen halten, wie die Situation ist. Wir haben bundesweit eine fast 400er Inzidenz. Und wir gehen einkaufen, wir gehen ins Kino, wir gehen ins Konzert, wir treffen Freunde und Familie. Wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Da hätten wir einen bundesweiten Lockdown. Wir haben diese Situation jetzt und können eine 400er Inzidenz bundesweit überhaupt nur ertragen, weil es funktioniert mit dem Impffortschritt, weil es funktioniert mit den Maßnahmen, die so viele mittragen und weil wir uns gut schützen. Und dennoch kann ich die Ungeimpften nicht außer Acht lassen, weil sie eben nicht nur sich gefährden, sondern auch andere.
Mhm. Herr Hutter, was wünschen Sie sich zu Weihnachten?
Eine ruhige Zeit, wo man sich vielleicht mal mit anderen Dingen beschäftigen kann, weil es ist wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Auf der anderen Seite braucht man, glaube ich, auch mal so an Weihnachten oder zum Jahresende ein bisschen Zeit, wo man rückschaut, aber auch nach vorne schaut und vor und zuversichtlich ist, was kann ich nächstes Jahr alles Schönes, Gutes machen. Und ja, wird es wieder ein gutes Jahr? Ich glaube, ja.
Herr Müller, bitte mal wirklich, machen Sie immer ehrliche Antworten, aber diesmal ganz, ganz ehrlich. Sie hören bald auf als Regierender, gehen in den Bundestag. Sind Sie auch froh, diese Corona-Verantwortung jetzt mal Ihrer Nachfolgerin auf den Tisch legen zu können?
Wissen Sie, von einer 7-jährigen Amtszeit war ich ja 2 Jahre mit Corona beschäftigt. Das ist auch bitter, nicht für mich persönlich, sondern eben auch für die Stadt. Man nimmt sich als Regierender auch andere Dinge vor, die dann nicht funktionieren bei all diesen Einschränkungen und Maßnahmen. Aber natürlich geht es nicht darum, einfach ein Problem weiterzureichen, denn wir gemeinsam, da muss ich beibleiben und wir müssen in Berlin eben auch unseren Anteil tragen, müssen es schaffen, jetzt auch nochmal durch die nächste Zeit zu kommen. Und ich wünsche mir einfach sehr, und auch meiner Nachfolgerin, dass wir das Erreichte nicht leichtfertig verspielen, sondern dass wir genau daran festhalten und ansetzen, an dem, was wir auch schon zusammen erreicht haben.
Schlussrunde bei Hart aber fair in der letzten Sendung vor Weihnachten. Und bitte nur einen ganz, ganz kurzen Satz, weil mein Weihnachtswunsch ist, diese Sendung pünktlich zu beenden. Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder oder Ihre alten Eltern fragen Sie an Heiligabend, sag mal, wie wird das nächste Jahr? Was antworten Sie, Frau Sieverding? Ganz kurzer Satz.
Besser.
Viele Chancen.
Nochmal?
Viele Chancen.
Viele Chancen. Frau Würdig?
Das werden wir sehen. Und jetzt genießen wir erstmal den Abend.
Herr Müller?
Wird wunderschön.
Hoffnungsvoll, Professor, dass es besser wird.
Gut, das war der Appell zur Hoffnung, der gleich in dieser Schlussrunde hier auch umgesetzt worden ist. Vielen Dank für diese Runde hier. Und wir schauen mal zu den Tagesthemen. Tagesaktuell, Karim Joska. Was können wir heute Abend bei Ihnen erfahren?
Ja, neben dem Virus gibt es längst etwas anderes, das der Politik große Sorgen bereitet. Die immer radikaler werdenden Proteste haben wir gerade gestern erst wieder gesehen und die unverhohlenen Morddrohungen gegen Ärzte und Politikerinnen. Was die Bundesregierung dagegen tun will, frage ich den neuen Justizminister gleich in den Tagesthemen.
Tagesthemen mit Karim Joska. Danke an diese Runde. Faktencheck morgen so kurz vor Mittag. Wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. So hoffnungsvoll wie diese Runde, so möge es sein. Macht's gut. Tschüss.